Hey, und ich freue mich riesig, dass ich endlich wieder da sein darf. Mega schön für mich, da zu sein, nach einer etwas längeren Pause, die nicht so ganz freiwillig war. Ich habe diese Serie vor vielen Wochen, eigentlich schon Monaten vorbereitet, die komplette Serie. Es war so gedacht, dass ich sie ganz halte. So war sie auch vorbereitet. Und dann habe ich mich umso mehr gefreut, dass der Daniel Haas und dass der Rainer eingesprungen sind für mich und dass sie die Predigten letzten Sonntag übernommen haben. Auch den beiden einen Riesenapplaus für ihren Dienst. Und was mich riesig gefreut hat, ist, dass sie es nicht einfach nur übernommen haben. Sie haben es mit ihrer ganzen Persönlichkeit wirklich das auch reingebracht und ihre ganz persönliche Note auch in diese Serie mit reingebracht. Das ist mega, mega cool. Über dieser Serie steht ein Bibelvers. Und diese, eigentlich sind es ja, 2,5 Bibelverse. Du findest es im Epheserbrief, den Paulus an die Gemeinde in Ephesus geschrieben hat, im Kapitel 6, in den Versen 10 bis 12. Dort heißt es zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Und das finde ich immer mega schön, wenn sowas in der Bibel steht. Da braucht es gar nicht so wahnsinnig viel Auslegung. Ein Wort an euch alle. Damit bist du gemeint. Das betrifft dich. Es ist schon mal schön, das zu wissen. Werdet stark. Aha. Also seine Ausgangsvoraussetzung ist nicht unbedingt die, dass er sagt, ihr seid jetzt alles so die absoluten Büffel und die Helden und ihr seid monsterstark, sondern er sagt, werdet stark. Da ist eine Zukunftsperspektive drinnen. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an. Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Paulus spricht hier von einem Kampf. Und es kann sein, du bist heute hier und du würdest dich jetzt nicht als Christ bezeichnen. Vielleicht bist du hier und sagst, boah, das mit Gott und Teufel und so finde ich alles noch ein bisschen schwierig, weiß ich gar nicht so richtig, ob ich das glaube oder ob ich das nicht glaube. Dann glaube ich, dass du aber diesen Kampf, den Paulus hier beschreibt, trotzdem kennst. Ein Kampf in deinem Leben, ein Kampf um deine Gesundheit, ein Kampf um Freundschaften, ein Kampf um Ehen, ein Kampf um einen inneren Frieden, ein Kampf in dieser Welt, von dem du merkst, wow, das ist doch nicht normal. Ey, liebe Leute, wir leben in einem superreichen, in einem satten, in einem wohlernährten Land und rein theoretisch müsste es doch einfach allen immer super gehen. Und wir alle merken, dem ist nicht so. Und wir alle merken auch, das ist einfach nicht immer nur so eine Aneinanderreihung von irgendwie blöden Zufällen, sondern wir merken, da gibt es einen Kampf. Und die Bibel beschreibt ihn und sie sagt, dieser Kampf ist übernatürlich. Und sie nennt unsere Gegner in diesem Kampf. Da ist zum einen der Teufel. Und das haben wir uns am ersten Sonntag angeschaut. Diese Frage, gibt es den eigentlich wirklich? Ist das irgendwie nur ein Sinnbild? Ist das irgendwie so eine Verballhornung, irgendein Männchen mit Hörnchen und Schwanz? Oder was ist dieser Teufel? In dem zweiten Sonntag ging es um die Mächte und Gewalten. Das sind Dämonen. Und Dämonen, das sind nicht einfach irgendwie so Geister von Verstorbenen und irgendwie so nebulös, sondern die Bibel beschreibt es ganz genau. Sie sagt, das sind Engel, Geistwesen, die Gott geschaffen hat, die sich aber dann dem Teufel angeschlossen haben in seiner Rebellion gegen Gott und aus dem Himmel hinausgeflogen sind. Gott hat sie rausgeschmissen aus seinem unmittelbaren Herrschaftsbereich und hat ihnen eine gewisse Zeit diese Erde überlassen und gesagt, hier auf dieser Erde dürft ihr für eine bestimmte Zeit lang euer Unwesen treiben. Dämonen haben ein Ziel, sie wollen verhindern, dass wir befreit von Sünde und Schuld leben, dass wir unter der Herrschaft von Jesus leben und dass wir Gottes Herrlichkeit durch uns sichtbar machen. So, und jetzt denkst du vielleicht so, ja, okay, ist jetzt gar nicht so mein Problem, weil eigentlich juckt mich das auch nicht so arg groß. Jesus ist für mich in erster Linie mal mein Rettungsschirm. Also er hat mir meine Schuld vergeben, er hat mir meine Sünde vergeben, er ist mein Ticket in den Himmel. In Ewigkeit werde ich bei ihm sein, so what? Und das ist das erste Problem und das ist das erste Erfolgreiche, was Dämonen erreichen in unserem Leben, diese Gleichgültigkeit, die wir so oft an den Tag legen, wenn es um Gottes Herrschaft geht, wenn es um sein Reich, wenn es um dein ganz persönliches Leben und Erleben Gottes geht. Und Dämonen wollen eben genau das verhindern, dass du in diese neue Herrlichkeit Gottes hineinkommst. Ey, ich sage euch, wir alle, wir sind echt an einem irgendwie coolen Punkt, jeder für sich, aber wir sind alle noch so am Anfang. Gottes Herrlichkeit, die er uns beschreibt, das, was sein Ziel ist, und zwar hier schon, in dieser Welt schon, ist so viel mehr. Ist so unendlich viel mehr. Leute, und wir leben oft ein Leben so in so einer Lethargie drin, so, ja, so ein bisschen Gott, wow, cool, schön, aber bitte auch nicht zu viel, dann kann ich es ja auch wieder nicht einordnen. Und also Gott so schon recht so als ein Begleiter für das, wie ich sonst auch lebe, aber bitte auch nicht zu viel, weil wer weiß, was sonst die anderen von mir halten. Wie machen diese Kräfte, diese Gewalten das? Wie macht ein Teufel das? Wie machen Dämonen das, dass sie uns von unserer Berufung abhalten? Und weil wir hier über eine geistliche Wirklichkeit reden, helfen unsere normalen Worte nicht weiter. Ich weiß nicht, ob du das grundsätzlich dir mal überlegt hast, aber diese Jungs in der Bibel, so ein Paulus, der den Himmel gesehen hat, der hat irgendwie ein massives Problem. Weißt du, der kommt vom Himmel und dann kommt er zurück und dann soll er beschreiben, was im Himmel ist. Aber jetzt hat er halt nur die Worte, die wir haben. Das ist gar nicht ganz so einfach. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn du mal im Urlaub warst und so eine völlig abgespacete Landschaft gesehen hast. Eine, die einfach wirklich komplett anders ist als hier. Beschreib die mal. Ist gar nicht so einfach, gell? Man braucht Bilder, man braucht Vergleiche, damit man das irgendwie herholt. Und genau das macht die Bibel, in voller Bildersprache. Petrus schreibt, seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Leute, das ist Symbolsprache, das ist Bildersprache. Und wir sollten diese Bilder der Bibel nicht einfach immer nur so blind annehmen und fertig. Ah ja, Teufel, Löwe. Ist von euch, irgendeiner von euch schon mal einem Löwen begegnet? Irgendeiner? Ja? Cool, war's gut? Ja, er war im Zoo. Ah, im Zoo. Ja, da ist der Teufel auch nett. Nein, Spaß. Echt so, mal wirklich in der Wildnis einem Löwen begegnet? Ich bin's noch nie. Aber ich stell's mir gruselig vor. So ein Löwe, also ich kenne ihn auch vom Zoo. Und irgendwie schon wild, so einem Löwen. Aber jetzt musst du das Bild mal anschauen, was hier steht. Nehmt euch in Acht, euer Todfeind läuft herum wie ein brüllender Löwe und schaut, wen er verschlingen kann. Das gibt überhaupt keinen Sinn. Null. Ein Löwe, der dich verschlingen will, wird dich nicht anbrüllen. Also wir hatten so eine Miniaturausgabe eines Löwen. Man nennt es Katze. Und ihr habt es geliebt, meiner Katze beim Jagen zuzugucken, weil sie war ein bisschen doof. Und das fand ich besonders niedlich. Also die hat versucht, Vögel zu jagen, Mäuse zu jagen. Und dann hat die wirklich so die unmöglichsten Verrenkungen gemacht. Dann so ganz langsam im Halbstundentakt sich irgendwie diesem Viech mal zu nähern. Aber sie hat eins definitiv nie gemacht. Lärm. Nie. Gar nie. Wenn ein Löwe dich verschlingen will, brüllt er nicht. Wenn ein Löwe brüllt, will er dich einschüchtern. Wenn der Löwe brüllt, dann will er seine Position klar machen. Ich bin der König. Dann brüllt er. Dann weiß er, wer er ist, und dann weißt du, wer er ist. Und wisst ihr, warum er das macht? Das hat einen Zweck. Da geht es nicht nur um Reviermarkieren. Das macht er wie die Hunde mit. Der Löwe brüllt und schüchtert dich ein, weil wenn du eingeschüchtert bist, dann ziehst du dich zurück aus deiner Herde. Löwen jagen keine ganzen Rudel. Löwen jagen keine Herde. Löwen nehmen sich die Tiere am Rand der Herde. Die, die sich zurückgezogen haben. Die, die vereinsamt sind. Die, die alleine stehen. Da hat er nämlich nichts zu befürchten. Und die, die dann so abseits sind, dann wird er leise. Und dann schlägt er zu. Und genau das sagt Petrus, so arbeitet der Teufel. Er brüllt mit Lügen über Gott, über die Bibel, über sein Wort, über dich, über deine Identität. Mit allen möglichen Lügen brüllt er in dein Leben hinein. Das ist laut, das ist wahrnehmbar. Und deine Reaktion ist, du ziehst dich zurück. Oh, Kirche, ich bin so verletzt. Ich ziehe mich zurück. Oh, meine Geschwister, alle irgendwie schwierig. Lügen über Lügen über Lügen über Lügen und du ziehst dich zurück. Und wenn du zurückgezogen bist, schlägt er zu. Dämonen arbeiten anders. Dieser Mensch wurde von einem bösen Geist beherrscht und er hauste in Grabhöhlen. Er war so wild, dass er nicht einmal mit Ketten gebändigt werden konnte. So oft man ihn auch in Händen und Füßen fesselte, jedes Mal zerbrach er die Ketten wieder und er riss sich los. Niemand konnte ihn überwältigen. Dämonen arbeiten mit einem ganz simplen Werkzeug, das wir alle zumindest in der Fantasie kennen. Handschelle. Lieben Dank, lieber Simon, für die Leihgabe. Ja, ihr könnt ihn nachher mal fragen, warum der Handschellen hat. Das ist ein anderes Thema. Mit denen arbeiten Dämonen. Dämonen binden sich an dich. Dämonen verwenden Handschellen. Und Handschellen, die haben was ganz Wichtiges. Solange eine Handschelle geschlossen ist, wird sie nicht an deine Hand kommen. Eine geschlossene Handschelle kriegst du nicht über die Hand drüber und ist für dich auch überhaupt gar keine Gefahr. Eine Handschelle ist offen. Und das Problem mit Dämonen ist, dass diese offenen Handschellen halten sie uns hin und wir halten unsere Hände hin und dann nehmen sie uns gefangen. Der Weg, dass du dich an einen Dämon bindest, hat immer etwas mit einer ausgestreckten Hand zu tun. Du hast deine Hand dort in irgendeiner Form hingehalten. Der Dämon konnte irgendwie, wenn es geht, zumachen. Wie passiert das? Zum Beispiel durch okkulte Praktiken, okkulte Neugierde, mal ausprobieren, mal so ein bisschen spielen in der Richtung, ein bisschen Horoskop, ein bisschen Wahrsagerei, ein bisschen was von dem, was ich doch so neugierig bin, ein bisschen Esoterik, ein bisschen über Bewegungs-Yoga hinaus, ein bisschen mehr Energie, ein bisschen mehr von all dem oder zum Beispiel über sexuelle Beziehungen. So kommt man dran an diese Dämonen. So ein kleines Zwischenfazit. Der Kampf, den uns Paulus beschreibt, er findet statt über den Teufel, er findet statt über Dämonen und er findet statt über einen dritten Weg, was unser Hauptthema von heute ist, das ist der Fluch. Was, bitteschön, ist ein Fluch? Das Problem ist, unser Wissen, auch das Wissen von uns Christen, stammt zu einem ganz, ganz, ganz großen Teil nicht aus der Bibel. Das meiste Wissen, das wir ansammeln, stammt irgendwie aus der Medienlandschaft, aus Literatur, aus Filmen, aus Erzählungen, aus irgendwelchem Quack, 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 aber nicht aus der Bibel raus. Deshalb ist es so matchentscheidend, dass wir uns überlegen, was ist das überhaupt, wenn geistlicher Kampf über Flüche stattfindet. Was sind Flüche? Und ich habe euch da mal was mitgebracht. Na? So, ich werde euch ein praktisches Beispiel machen und damit das nicht ganz so gruselig für euch wird, werde ich das Mikrofon an die Seite legen. Ihr müsst nicht alles verstehen, was ich sage. Handwerk. So, wer hat schon mal einen Nagel in die Wand gehauen? Oh, die meisten, also zumindest wir sitzen da im Boot. Gut.
Nagel. Hammer.
Au! Verdammter Strippen!
Das ist kein Fluch. Hey, aber in unserem Hinterkopf taucht das doch sofort auf, oder? Du sollst nicht fluchen, da kommt der Zeigefinger und... Oh. Aber wisst ihr was, das hat mit Fluchen gar nichts zu tun. Das ist einfach eine mehr oder weniger unreife Reaktion auf eine plötzlich eingetretene, bescheuerte Situation. Ja, gern, klatsch doch einfach mal. Jawohl, sehr gut. Was ist wirklich ein Fluch? Leute, und echt, ich meine das wirklich ernst, lasst uns doch bitte öfter in die Bibel schauen. Lasst uns doch die Bibel wirklich ernsthaft studieren, weil dort steht schon was drinnen, was für uns matchentscheidend ist. Und als ich damit angefangen habe, wirklich zu forschen, was ein Fluch ist, muss ich sagen, ich war zutiefst überrascht über das erste Ergebnis. In 90% aller Fälle der Bibel ist der Fluch eine Form von Gottes Gericht. Jetzt denkst du so, Gottes Gericht, das heißt ja dann, dass Gott der Urheber ist. Ja, genau. In 90% aller biblischen Fälle von Fluch ist Gott der Urheber. Ich weiß, dass uns das überhaupt nicht gefällt. Das ist nicht populär. Wir glauben an diesen liebenden Vater Gott, dieser, der uns alle in den Arm nimmt, der uns immer entgegenkommt, der uns vergibt, der uns annimmt. Das ist alles super und das stimmt auch. Aber wir unterlassen, über den anderen Anteil Gottes zu reden. Gott ist nicht nur dieser liebende Vater, Gott ist auch der gerechte Richter. Und hey, ein gerechter Richter würde, wenn wir es verstehen würden, würde Ehrfurcht in uns auslösen. Aber genau diese Facette beschreibt die Bibel und zwar ausführlich. Es gibt unendlich viele Religionen auf dieser Welt, die beschreiben ihre Gottheit, wie immer sie dann heißt, als einen willkürlichen Gott. Ja, auch ein Richter, aber irgendwie willkürlich. Das sagt die Bibel überhaupt gar nicht. Die Bibel sagt, Gott ist nicht willkürlich. Gott ist konsequent und gerecht. Und in dieser Konsequenz und in dieser Gerechtigkeit macht Gott eine glasklare Aussage in der Bibel. Und dort heißt es, Gehorsam gleich Segen. Ungehorsam gleich Fluch. Und das muss man kurz mal aushalten. Theologie ist nur in wenigen Fällen schwarz-weiß. Ganz, ganz, ganz oft ist Theologie in Graustufen. Wenn es um Segen und Fluch geht, überhaupt nicht. Gar nicht. Sie ist glasklar, sie ist schwarz und weiß. Der Gehorsam produziert Segen, Ungehorsam produziert Fluch. Punkt aus. In 5. Mose heißt es, nun müsst ihr euch entscheiden, wählt zwischen Segen und Fluch. Wählt zwischen Segen und Fluch. Der Herr, euer Gott, wird euch segnen, wenn ihr auf seine Gebote achtet. Doch sein Fluch trifft euch, wenn ihr nicht darauf hört, sondern vom Weg abweicht, den ich euch heute zeige, wenn ihr anderen Göttern nachläuft, die ihr bisher nicht einmal kanntet. Segen und Fluch, das ist die gleiche Kategorie, sind eine Vorwegnahme von Gottes Gericht. Es ist eine Konsequenz unserer Entscheidungen, eine Konsequenz unserer Handlungen. Wege, die wir eingeschlagen haben, haben zur Konsequenz Segen oder Fluch. Und wie muss man sich das genau vorstellen? Ich möchte auch hier ein Bild liefern. Der Teufel als Löwe, Dämonen, die mit den Handschellen arbeiten. Und jetzt, wie ist das mit Fluch und wie ist das Segen? Stell dir mal vor, eine Wolke, die über deinem Leben steht. Eine richtig massive Wolke, die dein Leben immer begleitet. Tag und Nacht, von morgens bis abends, immer ist sie da. Wenn du gesegnet bist, ist diese Wolke eine Wohltat. Dann bekommst du geistlichen Rückenwind. Gott wird dich antreiben. Übernatürlicher Wind in deinem Rücken, der dich nach vorne bringt. Eine Wolke, die dir gut tut. Eine Wolke, die deine Lebensatmosphäre positiv beeinflusst. Das ist Segen. Und Fluch ist auch so eine Wolke. Aber im Fluch ist diese Wolke genau das Gegenteil. Sie bewirkt einen übernatürlichen Gegenwind in deinem Leben. Ey, wer von euch war schon mal an der See Fahrradfahren? Schafft ihr den Arm noch zu heben? Genau. Macht es echt mal an der See mit Gegenwind. Das ist überhaupt nicht lustig. Erstens ist es scheiße langweilig und zweitens brutal anstrengend. Also eine Steige ist wirklich eine Wohltat dagegen. Und genau so musst du dir Fluch vorstellen. Es ist ein übernatürlicher Gegenwind in deinem Leben. 5. Mose heißt es, der Himmel über euch wird verschlossen sein, als wäre er aus Eisen und der Ackerboden hart wie Stein. Statt Regen wird der Herr Staub und Sand auf euer Land fallen lassen, bis ihr umgekommen seid. Was sind Flüche in der Bibel? Ganz einfach gesprochen. Hey, Adam bekommt den Fluch für sein Handeln und Gott sagt, arbeiten musstest du immer schon, aber ab jetzt wird's scheiße. Ab jetzt wirst du arbeiten und du wirst schwitzen und du wirst dich kaputt machen und du wirst abends tot im Bett liegen und es wird erst nichts dabei rauskommen. Das ist ein Fluch. Und zur Frau sagt er, wisst ihr was, Sex ist was Wunderschönes, das bleibt schön. Allerdings, das mit dem Kinderkriegen wird ab jetzt richtig doof. Das wird richtig wehtun. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie es davor war. Keine Ahnung, ob es da irgendeine Möglichkeit gab, einen Schalter umzulegen und gebären, hat nicht wehgetan. Aber das ist ein Fluch. Und das sagt die Bibel. Ein Fluch ist eine Konsequenz auf deine Handlung hin. Und dann gibt es Flüche, die wirken über dein Leben hinaus in andere Generationen hinein. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder. Bring ihnen keine Opfer dar. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich dulde keinen neben mir. Wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. Sogar seine Kinder, Enkel und Urenkel werden die Folgen spüren. So, und jetzt wird es ein bisschen komplex. Ich hoffe, du schaffst es zuzuhören weiterhin. Ich bemühe mich, es gut zu erklären. Wie müssen wir mit so einer Bibelstelle umgehen? Wie müssen wir sie einordnen? Und einordnen müssen wir sie zunächst mal psychologisch. Gott sagt, da ist Schuld in deinem Leben, da ist eine Verfehlung in deinem Leben. Du hast meinen Weg verlassen. Du hast Götzen gedient, du hast was immer getan. Und jetzt ist das so, dass diese Schuld Folgen haben wird bis in die nächsten Generationen hinein. Hey Leute, und psychologisch gibt es da kaum noch Fragen. Ja, unterhalte ich mit Therapeuten, unterhalte ich mit Psychologen. Das ist ein alter Hut, das wissen wir schon lange. Also wenn Eltern gewaltsam sind, neigen Kinder zu Gewalt. Wenn Eltern Themen mit Drogen haben, haben Kinder häufig Probleme mit Suchtthemen. Ja, das, was bei den Eltern stattfindet, hat Folgen für die nächste Generation. Das ist psychologisch. Die Frage ist, wie ist das theologisch? Und dazu möchte ich noch eine andere Bibelstelle mit dir anschauen. 4. Mose, meine Geduld ist groß und meine Liebe kennt kein Ende. Ja, ich vergebe Schuld und Unrecht, doch ich lasse nicht alles ungestraft. Wenn jemand an seiner Schuld festhält, muss er die Folgen tragen und nicht nur er, sondern auch seine Kinder, Enkel und Urenkel. So, und jetzt kommt eine neue Perspektive mit rein. Hier sagt Gott, ich vergebe alles. Ich verzeihe dir alles. Ich resette dich, was deine Sünde angeht. Aber es bleibt nicht alles folgenlos. Schuld und Sünde hat Konsequenzen. Und hey, auch wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du volle Vergebung erlebt hast, wenn du Freiheit erlebt hast, kann es sein, dass du unter den Konsequenzen deiner Schuld immer noch leidest. Und hier kommt ein super spannender Aspekt da drinnen, wenn jemand an seiner Schuld festhält. Jetzt gibt es eine zweite Stelle dazu und jetzt wird es ein bisschen komplex. Eltern sollen nicht für die Verbrechen ihrer Kinder hingerichtet werden und Kinder nicht für die Schuld ihrer Eltern. Jeder soll nur für seine eigene Sünde bestraft werden. Und schon häufig kamen Menschen zu mir und haben gesagt, Mike, die Bibel widerspricht sich doch. Also was will der Gott denn jetzt? Bis in 3. und 4. Generation verfolge ich das oder ist, was hier steht? Eltern nicht für die Kinder, Kinder nicht für die Eltern. Was jetzt? Und ganz ehrlich, wann immer du auf so einen Punkt stößt, und es kann sein, bei dir ist ein ganz anderes Thema, aber wann immer du auf den Punkt stößt, dass du das Gefühl hast, die Bibel widerspricht sich, ist der erste sinnvolle Weg, auf die Knie zu gehen und Gott zu fragen, was habe ich nicht verstanden? Und für uns logisch erscheint unser Schluss zu sagen, ja, die Bibel widerspricht sich, ich kann ja eigentlich auch nicht wirklich trauen. Der richtige Weg wäre zu sagen, Gott, was sagst du da wirklich, was habe ich nicht verstanden? Und das Erste, was er dir antworten wird, hoffentlich oder durch jemanden, der es dir sagt, du kannst deine Theologie niemals nur an einem Bibelvers festmachen. Du musst Theologie immer größer denken. Du brauchst einen größeren Rahmen. So, und in diesem größeren Rahmen hast du jetzt zwei Verse, die sich scheinbar widersprechen. Aber nur scheinbar, weil du musst mal genauer hinschauen. Der Grundtenor bleibt komplett bestehen. Segen und Fluch sind Konsequenz einer Handlung. Und Gott macht hier mega deutlich, wenn ihr nichts unternehmt, wird die Konsequenz eurer Sünde auch noch die nächste Generation belasten. Punkt aus. Aber jede Generation, jede, bekommt die Chance zur Umkehr. Und es kommen Leute gerade in letzter Zeit häufiger zu mir mit Familien mit Nazi-Vergangenheit. Weil ich habe immer wieder das Gefühl, es kommen so Wellen. Es kommt immer wieder, poppt das so hoch. Und sie kommen zu mir und sagen, du, das ist drin in meiner Familie. Und das kann sein. Und es kann sein, dass das auch wirklich zu so einem Generationenfluch geworden ist, der deine Familie begleitet schon seit vielen Jahren. Du hast die Chance aufzustehen. Du kannst umkehren. Du kannst diesem Fluch ein Ende bereiten. Du kannst sagen, ab heute nicht mehr. Von heute an lebe ich eine andere Zukunft, egal was meine Familie auch immer verbrochen hat. Vielleicht gibt es Konsequenzen, die du noch zu tragen hast, aber es gibt die Möglichkeit, hier einen Schlussstrich zu ziehen. Und bevor ich jetzt an die Freiheit komme, die letzte Möglichkeit, was Fluch in der Bibel bedeutet, es geht um Flüche, die wirklich ausgesprochen wurden über Leben. Jemand hat etwas ausgesprochen, einen Fluch über deinem Leben. Da gibt es zwei Kategorien. Die erste Kategorie ist die viel, viel häufigere. Das war nicht die Absicht eines Fluches, sondern aus einer Aussage wurde ein Glaubenssatz. Ja, deine Eltern haben vielleicht irgendwie gesagt, du kannst das eh nicht. Irgendjemand hat gesagt, du wirst das nie auf die Reihe kriegen. Aus dir wird nie was. Und aus diesen Aussagen, oft völlig unbedacht gesprochene Sätze, vielleicht auch von dir selber, wird ein Fluch, weil ein Glaubenssatz daraus wird. Du fängst an, diese Sätze zu glauben und das, was wir glauben, wird unsere Wirklichkeit. Das ist eine Form des gesprochenen Fluches und die zweite Form ist ganz selten in der Bibel, aber kommt vor, das ist wirklich Magie. Menschen haben magisch Flüche ausgesprochen. Sie verwenden Zauberkraft, um über einem Leben etwas auszusprechen. Und wie wir das loswerden, werde ich zum Schluss noch erklären. Wie erkennt man jetzt so einen Fluch und wie wird man ihn los? Das Erkennen ist gar nicht so schwierig. Wichtig ist, geistliche Prinzipien leben immer, immer. Das kannst du dir echt merken, wenn es um geistliche Prinzipien geht. Es geht immer um Wiederholung. Einmal Ereignisse hat nichts mit geistlichem Prinzip zu tun. Wenn du einmal was Großartiges erlebst, ist das kein Segen über dein Leben. Wenn einmal in deiner Familie jemand an einer Krankheit vielleicht auch frühzeitig stirbt, heißt das nicht, dass ein Fluch auf deiner Familie ist. Es geht um Wiederholung, es geht um Muster. Im Geistlichen geht es immer um Muster. Und jetzt kann es sein, du erkennst Muster. Du merkst, wow, in den letzten 4 Generationen ist in jeder Generation jemand vorzeitig gestorben und vielleicht sogar am gleichen. Du merkst, bestimmte Ereignisse, bestimmte Schicksalsschläge treffen immer wieder in einem gleichen Muster hinein. Dann lohnt es sich schon mal hinzuschauen, zu sagen, könnte das mit einem Fluch zu tun haben? Und die erste Frage, die du dir dann stellen solltest, weil 90% aller Flüche sind Gericht Gottes. Die erste Frage wäre, wo kann ich Buße tun? Hey, du erkennst ein Muster, vielleicht sagt dir das auch jemand mal. Vielleicht sagt jemand, du, stimmt in deiner Familie was nicht. Das ist irgendwie seltsam bei euch. Okay, was könnte vielleicht nicht stimmen? Ich frage mal Gott, ich frage ihn, an was kann es liegen? Was könnte das Problem sein? Ich lasse Psalm 103 aus für den Prop. In Johannes 8 heißt es zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagt Jesus, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Hey, der Punkt ist Buße. Der Punkt ist Umkehr. Und wann immer ein Fluch in dein Leben hineinkommt, ob du ihn jetzt verschuldet hast, ob er in dich reingesprochen wurde, der Weg raus ist immer Umkehr. Zu Gott zu kommen und zu sagen, hey, dieser Fluch ist eine Vorwegnahme deines Gerichtes. Und wisst ihr, was mich so extrem ankotzt an uns Christen? Wir sind sowas von selbst überzeugt und arrogant gegenüber Gott. Weil wir in ihm eben nur diesen Liebenden sehen, weil wir immer sofort beim Kreuz vor Augen haben, mir ist schon alles vergeben. Aber Jesus sagt, hey, wenn ihr wirklich an mir dran seid, werdet ihr auch tun, was ich sage. Und dann heißt es, ich komme zu ihm und ich kann Buße tun, ich kann umkehren. Ich kann sagen, weißt du was? Ich habe das Gefühl in meiner Familie, mein Opa, mein Uropa, vielleicht meine Eltern, vielleicht ich selber, habe mich gegen dein Volk gestellt. Tief in mir ist eine Wurzel von Antisemitismus. Tief in mir ist eine Wurzel von Stolz. Tief in mir ist eine Wurzel von Unreinheit. Tief in mir ist eine Wurzel von, setz ein, was immer du denkst. Und du gehst zu Gott und du sagst zu ihm, Vater im Himmel, es tut mir leid. Und wisst ihr was? Ja, das kann man für seine Großeltern. Das kann man für seine Urgroßeltern. Das kann man aber vor allem für sich selber sagen. Weißt du was? Es tut mir leid, dass diese Grütze, die meine Großeltern, meine Eltern in meine Familie getragen haben, von mir angenommen wurden. Es tut mir leid, dass ich diese Glaubenssätze, die gesprochen worden sind, glaube. Vater, es tut mir leid. Vergib mir. Und so ihr eure Schuld bekennt, ist er treu und gerecht und vergibt. Wisst ihr, in der Bibel heißt es so intensiv und ausführlich, Jesus nahm jeden Fluch mit ans Kreuz. Jeden. Deinen Fluch? Jeden. Den deiner Eltern? Jeden. Den andere ausgesprochen haben über dir? Jeden. Flüche loszuwerden ist eigentlich das Einfachste überhaupt. Es kostet nur deinen Stolz. Kehre um. Denn Gottes Gnade ist sichtbar geworden, mit der er alle Menschen retten will. Sie bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen. Stattdessen besonnen und rechtschaffen hier in dieser Welt leben, so wie es Gott gefällt. Wisst ihr was? Ich glaube zutiefst daran, wir Christen in Deutschland haben ein Riesenproblem. Und damit meine ich jetzt wirklich mal so ganz pauschal uns Christen alle miteinander. Wir stehen unter einem Fluch. Wir stehen in diesem Land unter einem Fluch. Warum? Weil wir Kompromisse eingehen. Weil wir unser Leben kompromittieren mit Schuld und mit Sünde und mit Gedanken, die eben nicht von Gott sind. Weil wir bereit sind, Gottes Wort zu opfern für unsere Logik. Weil wir bereit sind, Gottes Wort zu opfern für unsere Bequemlichkeit. Weil wir bereit sind, Gottes Wort zu opfern, wenn es für uns halt mal echt stressig wird. Ja, alles super, solange es um Vergebung geht, solange es um meine Zukunft im Himmel geht, alles her damit. Aber dort, wo es darum geht, dass wir wirklich, wirklich, wirklich unser Leben ändern. Boah, jetzt wird es mir zu viel, Jesus. Und die Konsequenz ist, dass wir unter einer Wolke sind und dass Segnungen des Himmels, die eigentlich für uns vorgesehen sind, nicht durchdringen. Wisst ihr, was das Natürlichste dieser Welt wäre? Das Natürlichste ever. Dass aus keinem unserer Celebrations jemand krank rausgehen würde. Das wäre das Natürlichste. Das passiert aber nicht. Und ich glaube nicht, weil Gott keinen Bock hat. Ich glaube nicht, weil es Gottes Idee ist, dass ein paar von uns halt einfach krank bleiben. Und ich glaube, dass wir diese Segnungen des Himmels noch nicht erleben, weil dazwischen eine Wolke ist. Und ich möchte dich aufrufen. Lass uns aufstehen. Die Band kann ruhig schon mal kommen. In dieser Serie ging es um geistlichen Kampf. Es ging darum, wie wir angegriffen werden. Und wir haben einzelne Hinweise gegeben, wie man frei wird. Wie man frei wird von diesen Lügen des Teufels, wie man frei wird von Dämonen. In Jesu Namen können wir sie vertreiben. Wir können Flüche durch unsere Buße am Kreuz loswerden und wir erleben Freiheit. Aber eines unserer größten Probleme, die ich in diesem Land unter uns Christen erlebe, wir glauben alle, dass der Tod von Jesus meine Privatsache ist. Der ist gestorben, damit ich im Himmel bin. Der ist gestorben, damit mein Leben irgendwie besser wird, irgendwie angenehmer wird. Jesus hat eine glasklare Ansage gemacht in Matthäus 16, Vers 18. Er hat gesagt, denen, die da glauben, nicht irgendwelche frommen Sprüche raushauen, sondern denen, die Glauben haben, werden folgende Zeichen folgen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Nicht über Dämonen reden, sondern sie werden sie austreiben. Die sind weg danach. Sie werden Kranken Hände auflegen und die werden gesund werden. Sie werden Menschen, die gefangen sind, Gottes Wort bringen und die werden innere Freiheit erleben. Menschen, die verwundet sind, zutiefst in ihrem Herzen, werden das Evangelium von Jesus hören und innerlich heil werden. Und die dunkle Wolke über uns wird sich wegheben. Und Menschen, die Jesus nicht nachfolgen, werden unser Leben sehen und werden sagen, what? Was ist da los? Du und ich, wir sind berufen, nicht ein schöneres Leben zu haben. Wir sind berufen, dass das Leben der anderen besser wird. Wir sind berufen, rauszugehen. Wir sind berufen, Dämonen auszutreiben. Wir sind berufen, unsere Angst endlich mal hinter uns zu lassen. Menschen Hände aufzulegen und Heilung auszusprechen über ihnen. Ihnen zu sagen, dein Leben muss nicht so bleiben, wie es ist. Es kann anders werden, es kann frei werden, es kann schön werden. Du kannst Freiheit erleben von allem. Und dazu bist du berufen und ich berufen. Und wenn du jetzt sagst, ich nehme diese Berufung an, Jesus, ich weiß nicht wie, aber ich will das erleben, dann bitte ich dich, dass du die Hand hebst. Vater im Himmel, und wir stehen vor dir und wir tun Buße. Wir bitten um Vergebung, wo wir dich verlassen haben. Wir bitten um Vergebung, wo wir uns haben abbringen lassen von unserer Berufung. Wir bitten um Vergebung, wo wir diese Segnungen des Himmels, die du bereit hast, nicht in Anspruch genommen haben. Vater, und ich bete, dass du uns in einen neuen Level hineinführst. In einen neuen Level der Freiheit. Jesus, in deinem heiligen Namen sollen Dämonen jetzt weichen. Sie sollen gehen, sie sollen uns verlassen. In deinem heiligen Namen breche ich Flüche über dir und deinem Leben. Worte, die vernichten, Worte, die den Unglauben auslösen, Worte, die dein Herz verletzt haben. In Jesu Namen breche ich sie. Und Worte des Lebens strömen in dich hinein. Jesus, und ich bete für eine neue Kraft, für eine neue Bewegung in dieser Gemeinde. Und uns werden folgen deine Zeichen. Dämonen werden fliehen, Krankheiten werden gehen, Menschen werden freigesetzt. Deine Herrlichkeit wird sichtbar werden in uns und dieser Welt. Und all das bewirkt dein Name, Jesus Christus. Amen.
ICF-Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.